hatte keinen Plan. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Für mich war klar, es gibt dort ein Gesetz, alles was einen Stecker hat, in die Steckdose gesteckt werden muss, muss geprüft werden. Und wir haben 5 neue Firmen in der Firma gründen müssen. Durch die ständig und überall verfügbare Intelligenz, Stichwort AI, hast du natürlich Know-how überall verfügbar, was jeden in die Lage versetzt, zu innovieren. Dieser Wandel einfach nicht als Skandal, sondern als normal zu akzeptieren. Es war für mich immer normal, mich zu verwandeln. Es war immer. Und dann haben wir ein Prinzip eingeführt. Wir haben nicht 5 Euro für diesen Prüfling benutzt, sondern wir haben das Aldi-Prinzip angewandt und haben gesagt, okay, wir müssen mehr Stück schaffen am Tag für weniger Geld, was weniger Marge bedeutet, aber wir müssen in die Skalierung kommen. Und das ist meine DNA, skalieren.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
So, es ist wieder Zeit für einen neuen Podcast, Brüderlich Unvernünftig. Wir sind in Mannheim.
Mannheim.
Mannheim, sag mal auch dazu. In einem sensationellen Objekt, in so einer Jugendstilvilla. Und wir sind nicht beim Architekten, obwohl es hier so aussieht, sondern wir sind bei Sascha Müller, Gründer und CEO der Firma Paultech. Wird den wenigsten was sagen wahrscheinlich, aber Sascha, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, freue mich, dass ihr da seid.
Und Sascha, erzähl mal, wer ist Sascha Müller, was ist deine Mission und erzähl mal was über dich.
Ja, wer ist Sascha Müller? Das ist eine schwierige Frage, ja. Ich glaube, unsere Mission bei Paultech, nicht meine Vision, ist bestehende Gebäude, vornehmlich Wohngebäude, mit der Wärmepumpe CO2-frei zu heizen. Und das ohne Isolation und ohne Umbau, ohne viel Schnack in einer sehr, sehr, sagen wir mal, industriell gefertigten Lösung, schnell, unkonventionell und ohne Investitionen beim Vermieter. Das ist, glaube ich, wichtig.
Jetzt mal unabhängig jetzt mal von Paultech, was jetzt heute die Situation ist, und mal dann gehen wir im Nachgang nochmal auf die Zahlen drauf ein, wie groß ist wirklich Paultech. Was hast du denn vorher gemacht? Weil du hast ja vorher auch schon mal Firmen gegründet etc. Mal ein bisschen mehr über deinen Background, dass die Hörer auch merken, wer ist wirklich Sascha. Ja?
Also ich bin ganz komisch ein Investmentbanker mit einer Behinderung für Mathe und Physik. Und das hat leider die Motivation nicht gereicht, um Physik zu studieren. Das hole ich aber noch nach. Das ist mein Herz sozusagen. Und wir haben 2006 bei der Deutschen Bank geschlossene Eigenkapitalprodukte gemacht, die sehr nah an der Industrie waren, mit einem Industrieausschuss mehrere 100 Millionen Euro in sehr frühphasige sogenannte Principal Investments, eigenes Geld der Bank investiert. Also schon immer sehr so unternehmerisch gewesen. Und wir haben 2006, 2007 natürlich kommen sehen, was mit der Subprime-Krise passiert. Das ist in keinster Weise überraschend gekommen für Investmentbanker, sage ich mal. Und da habe ich mich entschlossen 2007, und das ist eine lustige Geschichte, ohne dass es zu viel ins Detail geht. Ich habe 3 Brüder. Der Älteste hatte einen Freund, der war Geschäftsführer bei einer Gummischlauchfabrik, hat den Job hingeschmissen, weil er bei einem kleinen Elektriker einsteigen wollte. Und der kleine Elektriker hat 200.000 Euro Umsatz gemacht und hat jetzt auf einmal im Rahmen des Konto Energia, das ist sowas wie das EEG in Deutschland, einen 30-Millionen-Auftrag bekommen, um Norditalien mit Solar auszustatten.
Wahnsinn.
Und vielleicht noch die kleine Geschichte, weil es ist einfach witzig. Und dann hat dieser Elektriker halt diesen Auftrag bekommen. Und es war eine großindustrielle Familie mit 7.000 Kühen und Ställen. Und auf die Ställe soll das Zeug drauf kommen. Die haben die erste Anlage bauen wollen. Der hat denen das eigene Hotel zur Verfügung gestellt. Die hatten zu viel getrunken, haben das Hotel kurz und klein geschlagen. Kam nach Hause, der Deal war geplatzt und es gab einfach ein Meeting, wo es schwer war. Und mein Bruder wurde dann von meinem späteren Geschäftspartner angesprochen, ob ich nicht vermitteln könnte, weil ich solche Deals halt einfach in dem Umfeld auch bei der Bank verhandelt habe. Und wir sind dann zusammen eine Runde gefahren. Da war einfach nichts mehr zu verhandeln.
Okay.
Und dann sind wir zurückgekommen und dann habe ich sozusagen mich entschieden, 2007 im Dezember mich dort zu beteiligen. Und die Firma hat dann 8 Jahre später 40 Millionen Umsatz gemacht, hatte 600 angestellte Elektriker.
Wahnsinn. Aber wie war der Weg dorthin? Also Klar, das ist ja so, sag ich mal, so eine gleiche Geschichte wie der Micha aus dem Konzern raus, ne, in die Selbstständigkeit, mit einer klaren Vision, aber man weiß ja nicht, was kommt morgen und wie in so kurzer Zeit, wie skaliert man dann, sag ich mal, oder wie hat man 600 Elektriker, also wie akquiriert man die, wie skaliert man dann auf so einen Wahnsinnsumsatz? Wenn man nicht rechnen kann. Nee, Mathebehinderung hast du gesagt, ne?
Ich glaube, das Wichtigste ist am Ende der eine Satz, willst du ein paar schöne Stunden, fahr zum Kunden. Und das ist auch ein Satz, der hat mich immer geprägt. Ne? Es ist Vertrieb, du musst Aufträge reinholen, du musst Menschen begeistern, du hast 1001 Niederschlagen, musst einfach weitermachen. Ich hatte keinen Plan. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Für mich war klar, es gibt dort ein Gesetz, BGV A3 hat keinem was gesagt. Es war gesetzlich vorgeschrieben, alles, was einen Stecker hat, in die Steckdose gesteckt werden muss, muss geprüft werden. Mhm. Und das bedeutet, es gibt für den Vertrieb, für Sales ein Gesetz. Und weil es für Sales ein Gesetz gibt, gibt es einfach einen, der macht für mich Druck. Das ist derjenige, der das Gesetz gemacht hat. Und mit der Aussage sozusagen, dass das alles der TÜV macht und der macht das alles und er kann das alles, sind wir gestartet. Aber das war für mich überhaupt nicht befriedigend. Für mich war klar, da gibt es viele Kunden, Millionen von Geräten bei Siemens, bei Lidl, wo auch immer. Und die müssen alle geprüft werden, weil die haben alle das Arbeitsschutzgesetz und die haben alle das Problem, dass das gemacht werden muss. Also musst du dich nur auf den Weg machen. Und dann haben wir ein Prinzip eingeführt. Wir haben nicht 5 Euro für diesen Prüfling benutzt, sondern wir haben das Aldi-Prinzip angewandt und haben gesagt, okay, wir müssen mehr Stück schaffen am Tag für weniger Geld, was weniger Marge bedeutet, aber wir müssen in die Skalierung kommen. Mhm. Und das ist meine DNA, skalieren. Mhm.
Aber wie war das Thema, du bist raus, hast einen sicheren Job gehabt, gehe ich mal von außen, solides Einkommen, dann auf einmal rausgehen. Was hat dich da begleitet emotional? Waren da auch Ängste oder?
Ängste gehören dazu. Ist auch, glaube ich, ganz normal. Die Zeit bei der Deutschen Bank war natürlich tough, das kann man sich vorstellen. Das ist heute fast nicht denkbar, was da sozusagen abgegangen ist. Es war ja auch eine Cowboy-Zeit, im Team von Andrew Jane gearbeitet, das ist vielleicht noch jemand ein Begriff, ja. die Knights und wirklich coole Deals gedreht. Nee, das treibt mich. Ne? Ich habe das gesehen, ich habe da einfach gemerkt, da gibt es auch keinen Plan, keine Recherche, keine monatelange Recherche, einfach das ist so ein Gespür, das mich heute auch noch treibt. Ne? Entscheidungen laufen bei mir sehr auf den Bauch und ist ein Gottesgeschenk, sage ich auch frei weg. Ich sehe so in dem Moment, ist das ein Business oder nicht? Und wir hatten zwei Wege. Ne? Wir machen Solar oder BGV A3. Und wir haben diesen kleinen Elektriker dann geteilt. Die waren ja zwei Partner. Mhm. Der eine, der sozusagen das Chaos verantwortet hat und der andere, der aus der Industrie kam. Und ich habe gesagt, pass auf, ich mache mit. Wenn dieser Chaos-Mensch nicht mitmacht, bin ich am Start. Mhm. Aber nur dieses BGV A3. Ich hätte mich auch für Solar entscheiden können. Hat ja auch geboomt in der Zeit, ja. 2007 bis Ding. Aber wenn der Kundennutzen getriggert wird durch ein Gesetz, du musst es tun, TÜV, whatever, Steuern zahlen, es ist einfach da, dann fällt unheimlich viel weg.
Ja. Dann Druck kommt wieder von selbst.
So ist es. Da ist einfach ein latenter
genau
Druck.
Genau, so ist es.
Ja. Latenter Druck. Und das fasziniert mich bis heute. Das ist auch bei Paul so. Ne? Ja. Wenn nachher wir mit Paul sind, auch sehen, wir haben seit unserer Gründung unser Geschäftsmodell fundamental 5-mal verändern müssen. Wir haben 5 neue Firmen in der Firma gründen müssen. Und es ist ein Geheimnis, dieser Wandel einfach nicht als Skandal, sondern als normal zu akzeptieren. Mhm. Es war für mich immer normal, mich zu verwandeln. Es war immer.
Das heißt veränderbar. Du musst immer. Deine Firma immer wieder auf den Prüfstand stellen und sagen, hinterfragen, kritisch hinterfragen, ist es noch richtig, was wir machen oder müssen wir irgendwo adaptieren, ergänzen, wie auch immer, ne?
Absolut. Und mit zunehmender Geschwindigkeit, so empfinde ich es. Mhm. Es ist durch die ständig und überall verfügbare Intelligenz, Stichwort AI, durch die Tatsache, dass Menschen nicht mehr so ganz wichtig sind, außer bei Jobs, die jetzt physisch etwas bewegen, hast du natürlich Know-how überall verfügbar, was jeden in die Lage versetzt, zu innovieren. Mhm. Wer nicht in die Innovation kommt, der hat viel schlimmer als vorher. Und das sage ich, sagen wir mal, ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig sozusagen, in Gründungen. Die Innovation ist der Schlüssel. Kommst du ein halbes Jahr, kommst du ein Jahr aus der Innovation raus, überholen sie sich rechts und links. Und das ist etwas, wo ich merke, das beschleunigt sich signifikant. Und zwar nicht linear.
Wenn wir jetzt nochmal bei diesem Handwerksunternehmen bleiben kurz. Du bist eingestiegen, hast gesagt, die haben 200.000 gemacht, was ja nicht schlecht ist, aber
nichts.
Ja, genau. Und dann auf einmal so signifikant nach oben getrieben. Ja. Und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, ich gehe da raus? Weil das war ja ein Exit, so wie ich es noch im Kopf habe, was du mal erzählt hast. Ja?
Ja, das war ziemlich genau nach 8 Jahren. Es brauchte im Unternehmen mehr Kapital. Warum? Diese Unternehmen waren derzeit sehr analog. Das größte Problem des Unternehmens war, wenn du 600 Leute draußen hast, brauchst du diese Rapportzettel. Mhm. Was haben die gemacht? Du brauchst die Verbindung zwischen Messgerät, dem Ergebnis, dem Datensatz. Und da war ein Problem. Und da musste mehr Kapital reingehen in dieses Unternehmen. Und das ist dann auch von einem Größeren übernommen worden. Mhm. Und ich bin da raus, weil ich bin niemand, der sozusagen, und das habe ich früh gemerkt, angestellter Manager bin. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Manager aller Zeiten, wenn du meine Mitarbeiter fragst, weil ich natürlich heute mit der einen Idee komme und natürlich da drückt wie verrückt und es müsste eigentlich eher mal ein bisschen straight away gehen. Ja. Aber das hilft natürlich auch, wenn du immer wieder an solchen Abgründen, an solchen Innovationstreppensprüngen bist. Zurück zu der Unternehmung. Es war analog und wir haben dann im Juni 2015, nachdem eben zwischen April und Juni das gelaufen ist, das Gleiche mit einem kleinen Team. Ich habe also aus dem alten Unternehmen 10 Menschen mitgenommen, ausgewählte Menschen, nur 10. Habe 2 Investoren aus diesem Unternehmen mitgenommen, hatte nur noch eine kleine Beteiligung. Davor war es signifikant, nicht mehrheitlich, aber doch signifikant. Und ich wollte das Ganze nochmal digital aufstellen. Das heißt, es war die erste vollständige Disruption einer Branche. Mhm. Von analog, ich habe ein Messgerät, ich stecke etwas ins Messgerät, prüfe etwas und abends lese ich einen analogen Speicher aus, muss ihn auf meinen Rechner laden und dann irgendwie da Prüfprotokolle draus machen. Viele Daten, 200 Prüflinge am Tag, 600 Handwerker und die haben pro Prüfling 7 oder 8 Messwerte. Also eine gigantische Messdata. Und in der zweiten Firma haben wir es genau andersrum gemacht, haben uns hingesetzt, haben Geld genommen, haben eine völlig digitale Plattform gebaut, nur BMW-Autos, haben damals, wenn ihr euch erinnert, so die 1er BMW konnte man mit dem USB-Stick schon vorgegebene Routen auf die Navigationssysteme draufladen. Das haben wir optimiert, nur rechts abgebogen, dann bist du ein bisschen schneller, denn wir haben Filialen zum Beispiel geprüft. Teddy, Kick, Lidl, Penny, Aldi, was auch immer. Und da kommt es ja sehr stark auf die Routenplanung an. Ne? Das heißt, sehr viele digitale Elemente. Die Messgeräte waren jetzt dumm. Wir haben ein Tablet-PC, eine Software gebaut, die auch im Keller funktioniert, online, offline fähig. Und es war nichts mehr analog. Weil das hat die Skalierung verhindert. Ja. Und das war die zweite Firma.
Aber würdest du sagen, wenn die Situation heute wäre, im Zeitalter der KI, hätte sich das vielleicht verändert oder hättest du keinen Exit gemacht oder hättest du gesagt, okay, ich würde es trotzdem nach wie vor genauso machen oder hätte die KI dahingehend geholfen zu sagen, okay, wir brauchen vielleicht keinen Investor oder nur einen kleinen Investor oder wir könnten selber stemmen?
Ich würde diese Firma nicht nochmal gründen aus einem ganz anderen Grund. Es ist ein People's Business. Das bedeutet, ich skaliere einen Umsatz, Euro Umsatz immer gegen Menschen. Ich verkaufe Zeit, nicht meine, aber andere Zeit gegen Umsatz. Und das ist für mich immer das Schlimmste. Und das ist übrigens auch das, was mich an Paul so begeistert. Ich muss nicht mehr eine Stunde verkaufen gegen Umsatz. Für mich wäre das Schlimmste, wenn ich Berater wäre. Weil das ist für mich so ein Zusammenhang. Nicht, wenn ich das alleine machen könnte, aber diese 600 Menschen unter Kontrolle zu pumpen. Wie oft Milchschützen morgens platzen. Wie oft die Oma gestorben ist. Also die Geschichten füllen 2 Stunden.
Ne?
2 Stunden. People-Business ist nicht steuerbar, schwer digitalisierbar. Am Ende bleibt der Mensch. Wir haben auch Menschen beschäftigt. Aber unser Kernwertschöpfung findet in der Fertigung statt. Das heißt, ich kann Maschinen skalieren, Maschinenstunden skalieren, Material skalieren. Und wenn der eine Tag nicht kommt, kommt er einen Tag später. Im People-Business, wenn der eine Tag nicht da kommt, weil er krank ist, er kommt nicht mehr, der ist weg. Ja. Und das passiert bei uns einfach heute.
Du redest jetzt über Paultec.
Absolut.
Ja. Okay, aber jetzt nur ganz kurz, um dann auf das nächste Thema zu kommen. Du bist dann raus aus der einen Firma, hast da verkauft deine Anteile. Hättest du da nicht schon, ohne jetzt eine Summe zu nennen, sagen können, ich arbeite nicht mehr. Also ich habe mich befreit und ich brauche nicht mehr.
Das ist ja abgedroschen, ne? Wenn einer sagt, ich arbeite nicht für Geld. Ja, hätte ich können, hätte ich aber auch bei der Bank schon können, um das auch zu sagen.
Okay.
Das ist nicht, was mich antreibt, ne? Sondern, und das ist immer, das ist eine Phrase, ne? Das trischt ja jeder. Ja. Ich bin so Unternehmer aus Passion. Mhm. Ich mag es, Dinge zu entwickeln von Scratch. Ich mag, wenn komplexe Dinge einfach sind. Und ich liebe das Neue. Und ich könnte mir das auch nicht vorstellen, Exit zu machen und jetzt Dubai, Mallorca, Paris, Athen einfach nur Party zu machen. Das geht mal eine Woche und zwei und dann freue ich mich, wenn ich hier bin. Ich bin einfach gerne Unternehmer. Mhm. Mit ja, allen
das,
Herausforderungen.
Aber das ist ja auch genau das, was wir von vielen, vielen Leuten hören, die unternehmerisch sehr erfolgreich sind, die natürlich vielleicht sich zur Ruhe setzen könnten oder sagen können, ich mache jetzt mal ein bisschen lockerer, die dann wirklich unisono sagen, wir machen das aus Passion. Also ich glaube gar nicht mehr, dass es so eine Phrase ist oder so. Klar, man hört es oft, aber man hört es von erfolgreichen Menschen oft. Ne? Die Leute, die vielleicht nicht so erfolgreich sind, die wünschen sich das und sagen, am liebsten wäre mir nicht mehr arbeiten zu müssen. Aber ich glaube, wenn man nicht mehr arbeiten müsste, ist die Motivation umso größer, wieder was zu entwickeln. Und ich glaube, es ist auch so eine gewisse Sucht, ne? Zu sagen, wenn ich was erfolgreich gemacht habe, ich kriege das nochmal hin und ich kriege das nochmal hin. Ich multipliziere einfach meine Erfolge.
Absolut. Und ich habe es gerade die Woche mal geschrieben. Ich habe 95% Niederlagen jeden Tag. Macht das für mich so ein bisschen. Mhm. Und du hast 5% Erfolge und du musst halt aus diesen 5% Erfolgen im Endeffekt diese Resilienz ziehen, wieder aufzustehen. Mhm. Und das muss ich sagen, weil du von Sucht sprichst, das hat schon so ein Potenzial, ne? Mhm. Wenn alle anderen mit langem Gesicht durch die Gegend laufen, aus diesem langen Gesicht eigentlich eine gute Laune-Geschichte zu machen, den anderen aufzuzeigen, guck mal, aber das haben wir schon erreicht und das und das ist es. Ne?
Ich sage ja auch immer, es ist aus meiner Sicht, aus meinen 20 Jahren jetzt in Corporate Life, ist es wirklich ein Marathon. Und kein Sprint.
Null.
Und keiner ist erfolgreich durch einen Sprint. Oder irgendwie die wenigsten. Wenn du selbst dir was erarbeitest, du musst einmal mehr aufstehen. Und das ist wirklich, es ist so, ja. Und das, glaube ich, ist entscheidend. Okay, dann kamst du zu dem Thema Paultech. Wie hat er da gestartet? Mit wie vielen Leuten? Dass man da nochmal ein bisschen Input bekommt. Mhm. Dann wird man nochmal tiefer reingehen.
Ich kann nochmal zurückgehen in die erste Firma. Als die erste Firma gestartet wurde, People Business, ne, kam ein kleiner Handwerker aus Friedrichsfeld zu mir und sagte, 2013 war das, es gibt ein neues Gesetz für die Trinkwasserprüfung. Alle Trinkwasseranlagen größer 300 Liter müssen geprüft werden. Das wäre doch super für dich. Du könntest ein zweites People's Business aufbauen, gleiche Logistik und so weiter. Habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Und der hat darauf ein Patent gehabt. Und zwar ein Patent darauf, dass Legionellen in so komplexen Trinkwassersystemen mittels hydraulischem Abgleich nicht mehr stattfindet. So, dieses Patent hat mich interessiert. Und da habe ich 2013 schon angefangen, ihm zu helfen, wie man das aufbaut, so ein Unternehmen und so weiter. Das war die erste Berührung mit Paul, tatsächlich 2013. Mhm. Und dann haben wir, wie gesagt, die erste Firma abgewickelt, die zweite aufgebaut, 2015 gestartet, 18 im März bin ich raus. Und 2017 im Juni habe ich diesen Typen genommen und noch einen alten Mitarbeiter der ersten Firma aus dem Vertrieb, 3 Mann. Und wir haben zusammen die Paultech AG am 27.06. war es, glaube ich, 2017 gegründet. Und dort habe ich im Endeffekt wirklich all in, wie wenn du im Casino sagst, und davon bin ich voll überzeugt, es wäre anders nicht gegangen, alles, was ich hatte, genau da reingesteckt. Alles. So war's. Warum? Weil ich wusste, dass die Immobilienbranche, und nur das war's, dass die Immobilienbranche langfristige Verträge unterschreibt, wenn man etwas einbaut im Keller, das über 10 Jahre einfach laufen kann, und ich habe einen 10-Jahres-Vertrag und das ist überhaupt kein Problem für die Immobilienbranche. Das war die ganze Business-Idee. Mhm. Ich hatte keine Ahnung von Legionellen, ich hatte nichts, aber das habe ich gefühlt. Mhm. Gute Bonität, stabile Cashflows über lange Zeit, das hat mich interessiert. Denn die anderen Geschäfte waren People-Business, Short-Term, nur Jahresverträge, ja. Jedes Jahr zittern, ob der Auftrag kommt oder nicht. Die Menschen waren Unsicherheitsfaktor, die Kunden waren Unsicherheitsfaktor. Das wollte ich weghaben.
Okay, das
macht total Sinn.
Okay, das heißt, um das jetzt mal unseren Hörern nahezubringen, Paultech, also ihr macht Wärmepumpen, mhm. ne? Aber jetzt nicht klassisch so wie jetzt ein Elektriker oder eine klassische Firma, die jetzt die Sachen verkauft, einbaut und danach wieder verschwindet, sondern euer Geschäftsmodell ist ja anders. Vielleicht kannst du da noch 2, 3 Worte dazu sagen.
Unser Geschäftsmodell ist heute anders.
Oder heute anders.
Und das ist entscheidend. Unser Geschäftsmodell ist heute tatsächlich aus den 10 Jahren, na, 10 ist nicht, sorry, doch 10 werden es dieses Jahr, aus den 10 Jahren, wo wir begonnen haben mit Legionellen in einem geschlossenen System, Trinkwassernetz, gelernt haben, wie die Flüsse sind, ist die Übersetzung in die Heizung gekommen. Als wir das gesehen haben, war das Ergebnis, wir können mit weniger Temperatur die gleiche Energiemenge zur Verfügung stellen, indem wir es intelligent steuern. Und dann war die logische Konsequenz, der zweitgrößte Cashflow-Strom in dieser Industrie ist die Wärmelieferung. Die wollen wir besetzen, weil in Steine wollte ich nicht investieren. Mhm. Ist mir zu unflexibel, ist nicht mein Business. Aber dieser zweitgrößte Cashflow-Strom, den wollte ich besetzen. Und den konnte ich besetzen, indem ich möglichst günstig CapEx habe, der langfristigen Cashflow entgegensteht. Das heißt, die Wärmepumpe eben im Ausland fertigen und mit unserer eigenen Technologie das Haus so vorbereiten, dass es mit den geringeren Temperaturen der Wärmepumpe trotzdem warm wird. Und das ist der Clou. Und das ist nicht von heute auf morgen gekommen, sondern es ist ein langer Prozess und eine Entwicklung. Auch der Firma, wie aus 3 Mann im Philosophenweg 1 in Mannheim gegründet, heute 250 Leute das ist ein Prozess.
Absolut, ja.
Aber wie gehst du jetzt, oder ich meine, du sagst, ihr habt immer wieder die Innovation, du hast immer wieder Veränderung, du hast 5-mal die Firma verändert. Kam die Veränderung in einer Situation, wo es gut lief oder schlecht? Weil die Frage ist immer für mich auch aus meiner Erfahrung, dass oft ich immer sage, man muss sich verändern, wenn es gut läuft, und viele verändern sich, wenn es schlecht läuft, und dann ist es halt oft zu spät. Siehst du das ähnlich oder sagst du, nee, das war bei euch anders, kam eine Idee und du hast gesagt, komm, wir machen das jetzt.
Bei uns war es anders. Es war im kompletten Desaster, haben wir uns verändert.
Also du musstest dich verändern?
Ich musste. Ja. 3-4 Beispiele. Wir haben von 2017 gestartet, haben 20.000 Euro Umsatz gemacht in den 6 Monaten. 2018 schon 600.000 Euro. 19 2,3 Millionen, 2020 4,6. Wir haben von 2017 bis 2020 im März an WEGs verkauft. Jetzt kam Corona, WEGs konnten sich nicht versammeln, nicht entscheiden, meine Geschäftsgrundlage war weg.
Ja.
Ich hatte keine Kunden mehr. Von heute auf morgen keinen einzigen Kunden mehr, der entscheiden konnte. Also musste man in Wohnbaugesellschaften, professionelle Wohnungswirtschaft. Mhm. Jetzt haben wir die ganzen Sachen ja vorfinanzieren müssen. Wir haben ja sehr hohen CapEx am Anfang und der kommt über 10 Jahre zurück. Hatten ein Finanzinstrument für die WEGs gestrickt, mit der BaFin geregelt, mit einer spezialisierten Bank. Und jetzt brauchte ich ein neues Instrument. Das heißt, wir haben 2020 erstmal neue Kunden finden müssen und ein neues Refinanzierungsinstrument. Und da haben wir uns am 15.09. entschieden, dass wir am 1.12. eine Anleihe platzieren im geregelten Markt, weil wir brauchten rund 30 Millionen also Fremdkapital und eine Bank hätte uns das nicht gegeben in der Zeit. Und da haben wir vom 15.09., da waren wir 7 Mitarbeiter. Habe ich im Wesentlichen alleine mit noch einem Anwalt zusammen, haben wir diese Anleihe strukturiert mit einer Investmentbank, haben 120 Investoren in der Zeit vom 15.11. bis zum 1.12. Meetings gehabt, in ganz Europa, Telefon, Videokonferenzen, und haben am 1.12. exakt 30 Millionen Euro platziert.
Wahnsinn.
In 6 Wochen, weil wir mussten.
Ja. Und jetzt aber da spielt dir deine Expertise aus deinem vorherigen Leben, sage ich mal, absolut eine große Rolle. Ne?
Ich kann mit Fug und Recht eins sagen, in diesem Geschäft ohne massivste Investmentbanking-Refinanzierungskompetenz wäre das niemals gegangen. Es ist Key und Key Asset, weil wir Asset-Heavy sind und damit sind wir auch Finanzierungs-Heavy. Ohne das wäre es nicht gegangen. Und wir haben ja gar keine Sicherheit. Wenn du in Immobilien investierst, hast du eine Grundschuld, hast du eine Sicherheit. Wir hatten ja gar keine Sicherheit. Wir hatten einen Cashflow. Der war nicht sicher. Und damit war die Finanzierung natürlich das Damoklesschwert.
Ja.
Aber das war auch key am Ende.
Aber ist da auch Netzwerk entscheidend? Oder ich meine, klar, die fachliche Kompetenz verstehe ich, aber war da auch Netzwerk für dich, wo dich manchmal aus dem Loch rausgezogen hat, wo du sagst, ja, durch mein altes Netzwerk konnte ich Leute aktivieren, die da auch eingesprungen sind, weil sie mir vertrauen sozusagen?
Viele der Netzwerke, die ich hatte, sind 2008 völlig implodiert.
Okay.
Weil wir kommen ja aus einer Zeit, wo wirklich iBanking sich massivst verändert hat. Also in diesen 10-11 Jahren war vom Netzwerk Persistenz, Verkaufen. Es ist, am Ende ist es einfach Verkaufen. Es ist Vertrieb, es ist Vertrieb, es ist Vertrieb, es ist Anrufen, Anrufen, Anrufen bei Kunden, bei Investoren. Morgens wieder aufstehen, wieder 100 Anrufe machen, Anrufen, Anrufen, Anrufen.
Und wie viel mal kriegt man auf die Fresse?
Ich habe ja gesagt, 95%. Ich sag dir 95. Also meine Lebensexpertise ist mir 95%. Du kriegst 95%, klappt nicht. Und von den 5%.
Und wie motivierst du dich dann persönlich? Weil, also ich kenne es ja selber aus dem Vertrieb, ja. Wenn du 100 Leute anrufst und 95 sagen, leck mir am Arsch, dann geht man ja schon mit gesenktem Kopf mal da raus, mal nach so einem Arbeitstag, ne?
Musst du umdrehen. Wenn du weißt, dass 5% kommen, dann weißt du auch genau, dass du die 100 erreichen musst. Und wenn du weißt, dass du die 100 erreichen musst und bist halt bei 80, dann weißt du ganz genau, super, die kommen. Mhm. Eine ganz andere Denkweise.
Ja.
Das ist meine.
Also absolutes Mindset-Thema. Ne?
Das ist ein völliges Mindset-Thema. Das ist auch nichts, das kannst du schon trainieren. Ich glaube einfach, das meine ich so, das ist ein Geschenk, das ich habe. Mhm. Ich hab da keine Angst vorm Scheitern. Mhm. Das ist für mich auch keine Niederlage, sondern es ist für mich einfach ein Zustand, den ich A, nicht akzeptiere. Und wenn du meine Mitarbeiter fragst, hören sie oft lieber tot als Zweiter. Das kommt dazu. Also Fleiß. Es ist Fleiß. Ne? In der ersten Firma, ehrlicherweise, 16 Stunden unter der Woche, samstags meistens 8, sonntags meistens 4 Stunden gearbeitet. Ne? Und wenn mir einer heute sagt, ja, ich mache hier irgendwie in einer 4-Tage-Woche das Ganze, finde ich bemerkenswert, beneidenswert. Ich könnte es nicht. Es ist heute nicht mehr so, dass ich so viel arbeiten muss, weil ich einfach auch 3 Vorstände habe, die exzellent sind, viel besser inhaltlich sind und die viel koordinierter abarbeiten, die Manager sind, was ich null bin. Aber ich merke immer doch, wenn es schwer wird, also diese besondere Lösung braucht, Kreativität, dann kommen sie immer wieder zurück und sagen, hey, wie macht man das jetzt?
Ja, aber ich muss auch immer eins sagen, Hut ab wirklich davor, weil also wir zwei kennen uns ja auch privat und waren ja auch schon mal zusammen das ein oder andere Mal im Urlaub oder unterwegs. Also ich kenne keinen Mensch, der mehr am Telefon ist als du. Also ich denke mir, eigentlich müsstest du eine Autobatterie als Handyakku haben, ne? Weil das ist absoluter Wahnsinn. Und dabei noch so entspannt zu sein, wenn von Montag bis Sonntag gefühlt, wahrscheinlich übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber gefühlt durchgehend das Handy klingelt und du danach auflegst und kommst wieder an den Tisch und sagst, jetzt geht's weiter. Also auch da, wie geht man damit um oder wie schafft man sowas? Weil irgendwann muss man da auch mal leer sein.
Ja, das bin ich auch mal. Da gibt es kein Geheimnis, dass sie sagen, ich mache jetzt zweimal die Woche Yoga und dann habe ich einen Zen-Meister. Also ist alles, also, da bin ich so, ne, so mehr so down to earth. Du, einen Kundenauftrag zu holen. Wir haben letztes Jahr, habe ich 18. Dezember eine Unterschrift über einen Vorvertrag bekommen, der für uns als Unternehmen wirklich der größte Vertrag sein wird. Und wir hatten letztes Jahr schon wirklich einen 200-Millionen-Auftrag und das wäre jetzt ein 300-Millionen-Auftrag. In dem Moment, ne, ist für mich die Welt in Ordnung. Ich habe alles vergessen. Das ist für mich das Schönste. Das ist für mich wirklich das Schönste. Wenn ich einen Kundenauftrag hole und wenn du alles dafür getan hast und es klappt dann. Und der Kunde hat mich letzte Woche angerufen und hat gesagt, wir brauchen nächste Woche nochmal so ein Board-Meeting, das ist ein komplettes Board da und du sollst es nochmal vorstellen, da haben wir viel vor dieses Jahr, da ist für mich die Welt in Ordnung. Das ist für mich Glück. Das bedeutet für mich auch Lebensglück.
Mhm. Ja, aber, genau auch, aber auch Fleiß. Also ich meine, du bei solchen Wohnbaugesellschaften oder Investoren, Institutionelle, wie auch immer, da ruft man ja nicht an und sagt, schönen guten Morgen, Nein. Mein Name ist Sascha Müller von der Paultik, ich möchte hier Ihnen, keine Ahnung, 10.000 Wärmepumpen verkaufen. Also so funktioniert es ja nicht. Das ist ja ein langwieriger Prozess dahin, oder?
Also wenn man mal den Prozess beschreibt, was ist da passiert? Und ich würde gerne ganz klein ein bisschen ausholen, weil sonst fehlt der Kontext.
Ja.
Corona-Anleihe, Ukraine-Krise, Anleihe tot, das heißt Top-up, unmöglich. Die Ukraine-Krise hat getriggert, wir müssen Heizung machen, Gas einsparen, Gesetz liegt zugrunde. Dezember, 22. Dezember 2022, nachdem die Anleihe nicht mehr ging, haben wir mit einem Refinanzier das allererste Mal in einem geschlossenen Vehikel Verträge in eine eigene GmbH reinverkauft, über Vorvertierung 10-Jahres-Finanzierung gemacht. Wir waren wieder im Glück, weil unsere Bilanz war leer, wir hatten Geld zum Wachsen. Und da gab es ein Meeting in Leogang, das heißt, meine ganzen Führungskräfte waren alle da Und wir haben diese Finanzierung am 22. während dieses Führung, also während dieses Offsites unterschrieben. Drucker war im Auto, minus 10 Grad, Tinte festgefroren, konnte nicht ausgedruckt werden. Mit all dem Schwachsinn, keine Geschichten, einfach so passiert. Ja. Und es ging darum, was machen wir Neues? Und das Management ist jetzt heute nicht mehr da, weil einfach die Firma so stark gewachsen ist. Und ich habe gesagt, wir müssen die Wärme machen. Wir müssen eine Wärmepumpe, wir müssen in die Wärme reinkommen. Auf gar keinen Fall. Wir haben so viel zu tun mit unserem alten Produkt. Und da habe ich nicht aufgehört. Sondern ich habe das entwickelt, außerhalb der Firma, mit einer kleinen Company, die in Mannheim am Sitz ist, Rapid Engineering, ein paar Sachen fertig gemacht, nicht aufgehört zu innovieren. Und wie komme ich drauf? Und dann war klar, in 23 ein Gesetz, die sogenannte Enzymimaf, um diesen hydraulischen Abgleich in der Heizung zu machen, durch die Ukraine-Krise getriggert von Herrn Habeck, Heizungsgesetz wurde das genannt. Mhm. Ne? Wenn ein Gesetz so schnell kommt, mir war das klar, geht es auch so schnell. Am 01.01.24 war der hydraulische Abgleich nicht mehr verbindlich für alle Häuser größer 6 Parteien, sondern nur noch, wenn du die Heizung tauschst. In dem Moment ist wieder mein Markt, der war tot. Der war weg, der war einfach weg, der Markt war weg. Dann kam dazu, in 23, der Finanzier hat gesagt, okay, wir machen 150 Millionen, wir haben mit 30 Millionen gestartet im Januar 23. Wollten wir die nächste Refinanzierung am Ende anschieben, wurde dem sein Bond nicht verlängert. Er konnte nicht refinanzieren. Ich hatte keine Refinanzierung mehr. Nächste Krise. März 23, erste Series A gemacht. Bewertung, kann man sagen, ist öffentlich 225 Millionen Euro. Das Unternehmen hat in dem Zeitpunkt 22 10 Millionen Euro EBITDA gemacht, also 22-fach.
Voller
Geschäfts Grundlage weggefallen, Geld aufgenommen. Und dann habe ich im Jahr 23 eine neue Refinanzierung aufbauen müssen, mit dem Refinanzier, mit dem wir heute arbeiten. Wir haben in Summe mit dem heute über 100 Millionen Euro in dem ersten Produkt gemacht und über 120 Millionen Linie fürs zweite Produkt. Habe bis September gebraucht. Dann hatten wir im September die nächste Refinanzierung, haben wir die Bilanz voll gehabt, war völliger Stretch, Cash-out, alles, die ganze Palette, offene Rechnung, diese ganze Scheiße, die du nicht brauchst, Liquiditätsplan, kurzfristig, Insolvenzgefahr, alles, die ganze Scheiße. Und dann haben wir diese Refinanzierung im September 23 bekommen für die Assets und im Juni 23 habe ich angefangen, eine Series B zu machen mit 40 Millionen Equity, weil ich wusste, dass ich 24, und jetzt komme ich zu deinem Punkt zurück, das war das erste Mal in der Geschichte, dass ich zwar getriggert von der Not, weil mein Produkt wieder wegfliegen könnte, noch nicht wusste das, kam aber im Januar 24, habe ich Eigenkapital aufgenommen, 45 Millionen zu einer 2,75er Bewertung dann, weil ich wusste, ich muss das Unternehmen komplett umbauen von Asset Light, Power Performance in die Heizung, unten ein paar Sachen einbauen, in Asset Heavy, ich brauche eine Wärmepumpe, ich brauche einen Contracting-Vertrag, etc. Das heißt, ich habe diese 40 Millionen geholt, nenn es intuitiv, nenn es wie du es willst, weil mein Markt weggebrochen ist, aber das allererste Mal im Vorhinein, also im vorausreichenden Gehorsam, da wird ein Problem kommen und es kam.
Aber ist es Erfahrung, also so ein Forecast zu machen, ich meine, jeder Unternehmer, der auf 3 zählen kann, der macht ja so ein bisschen einen kleinen Forecast, ne? Und sagt, okay, wo will ich hin oder lass es auch Zielbild malen oder wie auch immer, man kann es nennen, wie man will. Um auch seine Vision zu haben oder auch den Weg, wie komme ich dorthin? Ja, wie kamst du jetzt da drauf zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir die 40 auf, weil du das schon so gesehen hast? Oder wie kam das? Erfahrungswerte, weil du halt schon mal so gefallen bist, wenn man es gefallen nennen kann? Ist oder wie kamst du da drauf?
Ich habe dann auch wieder einen Satz. Ich werde jeden Tag reicher an Erfahrung und ärmer an Hoffnung. Dass es so kommt, wie wir uns alle das denken. Und das ist Erfahrung. Das prägt dich übers Jahr. Das ist einfach das, was dich prägt. Du versuchst natürlich zu antizipieren, du weißt aber auch, 95% gehen halt einfach schief. Es ist einfach so. Es ist 95% gehen schief.
Aber also mein, jetzt viele Hörer würden sich sicherlich die Frage stellen, wenn ich ein Unternehmen habe, das bewertet ist mit 250 Millionen, wieso verkauft der Typ nicht? Also wieso sagt er nicht, okay, ich veräußere das ganze Thema und mache dann nochmal andere Themen, ne? Weil es ist ja, so wie du es beschreibst, eine Achterbahnfahrt. Hoch, runter. Und da ist immer die Frage, die man sich ja selbst stellt, was könnte man mit diesem Exit machen noch, also an anderen Themen. Ne? Das heißt ja nicht, wie wir gesagt haben, zur Ruhe setzen, sondern da investieren, Startups investieren, das mitgestalten etc. Weil du ja selbst sagst, People, Business, was auch bei dir ist, 250 Mitarbeiter. Da kommen wir ja gleich nochmal zu, auf wie führst du, weil ich mir immer die Frage stelle, ich hole jetzt ein bisschen aus, auch mit deinem Arbeitspensum, das ich auch teilweise mal miterlebt habe oder von Daniel mitbekommen, was er erzählt, ist das notwendig, weißt du? Weil ich mir denke, wenn ich jetzt einen Vorstandsstab habe und bei dir, du sagst, du hast Top-Leute, zum Teil ja von Beratungshäusern, Berger oder McKinsey etc., Top-Leute, die gut letztendlich, die du gut dafür bezahlst, wieso man so auf der Überholspur ist. Ne? Also ist es wirklich vonnöten oder hindert es auch? Ne? Weil wie du ja selbst sagst, bist kein in deiner Sicht kein guter Manager, führst sehr stark, hast eine klare Vorstellung, eine klare Meinung, musst immer wieder Sachen verändern, was ja auch mühsam ist für den Vorstandsstab. Wie, also ist es wirklich vonnöten, das ganze Thema so zu machen? Und nochmal die erste Frage wegen Exit, wieso nicht verkauft?
Naja, man muss ja unterscheiden zwischen Primary und Secondary, ich meine, das ist ja auch eine Plattitüde. Die Menschen haben schon sehr stark in mich investiert.
Ja.
Das heißt, die haben da jemanden gesehen, scheinbar, dem vertraue ich jetzt ein mittleres Vermögen an. Mhm. Warum nicht geexitet? Ich habe bei der Series B so einen ganz kleinen Secondary gemacht. Mhm. Damit kann man mit Sicherheit auch leben, wenn man das wollte. Nochmal, es geht nicht, also ich arbeite nicht für Gottes Lohn, also nicht falsch verstehen.
Ja.
Es geht nicht darum, jetzt zu gucken, habe ich jetzt 200 Millionen auf dem Konto oder 500, ja, weil ich der Überzeugung bin, du kannst halt einmal am Tag ein gutes Schnitzel essen,
ja,
und eine Bratwurst. Und wenn ich das nur für Geld gemacht hätte, dann hätte ich genau jetzt geexitet.
Ja.
Darum geht es mir nicht, sondern ich will. Und da gibt es zwei Ziele, die sind wirklich hart verankert. Bis 2027 100.000 Wohneinheiten in der Wärme haben. Und wir haben Stand heute 110.000 Wohneinheiten im Power-Performance-Produkt, also im ersten Produkt, Standalone. Kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, was ja potenzielle Customer auch in der Zukunft sind. Und die haben weitere Wohneinheiten, rund 1 Million. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen besseren Energiedienstleister aufbauen können, ein besseres Stadtwerk, aber bundesweit, als es das heute gibt. Du hast mich gefragt, muss man sich das antun? Die Antwort ist, dass in 25 das besser geworden ist, weil ich gelernt habe. Ich bin schon in der Tendenz Micromanager, weiß auch, dass das falsch ist. Aber das ist eine Sache, da weiß ich, bin ich auch 100% reflektiert und versuche es jeden Tag zu verändern. Und die Mechanik, die ich mir selbst dafür gebaut habe, ist, gib Aufgaben, gib Entscheidungsräume und guck, ob es klappt. Lass vollkommen freie Hand bis zu dem Punkt, wo es schief geht. Und dann will ich da sein. Was aber zur Folge hat, dass ich mich in alle Themen inhaltlich, ohne jetzt Entscheidungen treffen zu wollen, ich will verstehen, wie der Algorithmus funktioniert. Ich will wissen, wie das Backend funktioniert. Ich will wissen, wie unsere Hardwareentwicklung funktioniert, wie unsere Embedded Software funktioniert. Und alle wissen auch eins dadurch, und das ist Fleiß, man kann mir auch keinen Scheiß erzählen. Das wird schwer. Weil ich einfach versuche, es wirklich zu verstehen. Das heißt nicht, dass ich es besser kann als alle anderen. Weit gefehlt. Aber ich bin so viel Generalist, dass ich eben aus allen Bereichen durch das permanente harte Training, sprich nachfragen, gucken und wirklich im Mikro zu sein, einfach in der Lage bin, auch die Entwicklung zu haben.
Das heißt aber, ihr produziert auch selber, ne? Also ihr macht eure Hardware, so, Software und so weiter, alles selbst, ne?
Ich habe in der Entwicklung drei gute Entscheidungen getroffen, ohne Selbstlob, aber das sind gute Entscheidungen. Ich habe 2022 ist eine Firma in Nürnberg insolvent gegangen. Das war eine Hardware-Entwicklungsfirma und das war eine alte Nokia Siemens-Truppe. Die haben am iPhone 1 entwickelt. Und die habe ich länger beobachtet, die sind insolvent gegangen und ich bin am 22.12. haben die da am 23.12. Insolvenz angemeldet und am 6.1. bin ich nach Nürnberg gefahren, habe meinen Anwalt mitgenommen, habe einen Drucker mitgenommen, habe die alle eingeladen, den Teamleiter kannte ich und habe mit denen verhandelt, wie ich diese Truppe in die damals noch Akt Aqua, so hieß die Pautec AG früher, in die Akt Aqua Nürnberg GmbH bekommen, weil ich wusste, ich brauche Hardware-Entwicklungskompetenz. Und es war natürlich ein Investment in 22 Leute, in eine eigene GmbH, wo du nicht wusstest, okay, brauchst du die dann wirklich auch? Wir wussten zwar, dass wir Hardware entwickeln und diese Mannschaft kann halt von einer Idee eine Platine zeichnen, eine Platine drucken, eine Vorfertigung machen, die Software drauf machen, bis hin zur Genehmigung unserer Funk-Temperatursensor. Mhm. In Europa, in Amerika, die ganze Palette, das waren einfach unheimlich wertvolle Leute. Und die zweite wirklich gute Entscheidung war, 2018 war ich irgendwann mal, nachdem dieser Handwerker ja sehr analog das Zeug gesteuert hatte, habe ich alles irgendwie angebunden mit so einem Automationscomputer, das ist ja auch state of the art, haben die Daten in die Datenbank gepackt. Ich saß abends, kann auch morgens gewesen sein, eins oder um zwei, vor diesem Datensheet und habe gesehen, okay, das sind Muster. In diesen Daten sind Muster, wenn da Muster sind, dann müssen wir eigentlich mit KI was machen. Und in dem Jahr 18 haben wir halt, wie gesagt, 600.000 Euro Umsatz gemacht und habe ich in dem Moment 500.000 Euro investiert in eine Mannschaft, die AI gemacht hat über viele Jahre. In Belarus saßen die damals und in Florida, in Vero Beach mit einer kleinen Dependance in Deutschland und die konnten AI. Mhm. Und mit dem habe ich mich getroffen, es wurde mein späterer CTO, der Chef dort, habe die beauftragt mit 500.000, der hat mir gesagt, keine Ahnung, ob das geht. Wir müssen es mal probieren. Und habe dann im Nachgang die alle zu mir ins Unternehmen geholt, eingebunden und so weiter. Und das Dritte war, dass wir Anfang 25 uns entschieden haben, für unglaubliches Geld Boston Consulting reinzuholen, für Amerika einen Go-Live in den Markt zu entwickeln, aber vor allem eine komplette Umstellung der Prozesse. Das heißt, Teil der Investitionen, die wir gemacht haben in das neue Produkt, war auch die gesamte Firma von links auf rechts zu drehen, weil ich wusste, ich bin mit meinem Latein am Ende. Also es war, um es mal ein Gefühl zu geben, 30% des Jahresumsatzes in ein Projekt gesteckt. So wie der All-In. Habe ich da einen Plan gehabt? Nein. Habe ich da ein Gefühl gehabt? Also, wenn du jetzt.
Also, es ist nicht nur Glück. Also, ich kann jetzt mit dir nicht morgen ins Casino gehen, kann sagen, dass Sascha, der hat immer so viel Glück, weil er immer all in geht, dann nehme ich jetzt mal ein paar Euro mit.
Null.
Also, geht schief. Null.
Ich habe viel Glück in meinem Leben gehabt. Das ist so. Und das geht auch gar nicht ohne Glück. Das ist so. Aber es ist am Ende einmal mehr aufstehen. Und du musst es akzeptieren. 95% geht schief. Es ist einfach so. So, und dann war einer der wichtigsten Schritte. Ich habe einen Managing Director von Boston Consulting 7 Monate, das war etwa der Teamlead, 7 Monate lang bearbeitet. Du musst da aufhören. Und er hat ja gesehen, unser Eigenkapital war ausgegeben. Ja. Wir hatten 24, als wir diese Prozessberatung gemacht haben, habe ich im August den Auftrag geholt für 10.500 Wohneinheiten, 210 Millionen Euro. Der Auftrag war da. Es gab eine leere Halle in Ladenburg. Es gab eine Idee von einer Wärmepumpe, nach der ich irgendwie 250 Mal gefühlt nach China geflogen bin. Und den Typ habe ich so lange akquiriert, bis er seinen Job bei BCG gekündigt hat. 17 Jahre Managing Director.
Wahnsinn.
So lange habe ich dem gearbeitet, bis ich gesagt habe, du musst jetzt da aufhören. Und als der gekommen ist, und das rechne ich ihm hoch an, weil das war der erste Stein, der gefallen ist vom Weg dieser Krauterer Müller, dieses Mikromanagement, Unternehmer gesteuert, nicht manageable, dann sind die Leute gekommen, die es braucht, um daraus jetzt ein großes Unternehmen zu machen.
Aber was hat da gezogen, als du den, also was war für den die Motivation? Hast du den wirklich so bezahlt, dass er sagt, ich muss weg? Oder hat er gedacht, oh, wenn der Müller jetzt morgen nochmal anruft, dann falle ich hier vom Stuhl?
Nee, ich glaube, also erstmal, ich glaube, er verdient nicht weniger Geld als bei BCG, denn da bin ich ganz bei Bosch. Ich bin deswegen so erfolgreich, weil meine Mitarbeiter so viel Geld verdienen. Meine Leute verdienen alle im Schnitt viel Geld. Und das will ich auch so.
Ja.
Und im Vorstand verdiene ich am wenigsten Geld. Jeder Vorstand verdient mehr Geld als ich. Und es zeigt Ihnen, dass meine Motivation im Equity Value liegt. im Unternehmenswert, nicht in meinem Gehalt. Und sie leisten auch mehr als ich, inhaltlich. Vielleicht nicht nach der Stunde, das kann ich nicht beurteilen, das kommt doch nicht drauf an. Aber inhaltlich, und das war klar, die müssen so viel verdienen wie hier, sie gehen ein höheres Risiko ein, wie kompensieren wir das mit einer Beteiligung? Klar. Du musst dann natürlich auch abgeben. Du musst das Risiko scheren. Und das ist natürlich auch, das hätte ja auch schief gehen können mit dem. Aber das ist so, auch da wieder mein Bauch, ne? Der Typ war verrückt genug, das zu tun. Und er war überzeugt genug, an diese Idee zu glauben. Wie haben wir den gekriegt? Wir haben ein Software-Release im März 2024 gehabt. Und wir mussten den Wireless Sense, weiß ich gut, wir heute haben eine LoRa-Technologie, das heißt, das ist so eine Technologie, die auch im Keller wirklich extrem lang, 2-3 Kilometer funken kann, alles selbst entwickelt. Und da war nichts im März und wir wollten im Juni einen Rollout machen. Er hat gesagt, das ist unmöglich. Und er war bei E.ON, er war bei Audi, Industriemann und hat Firmen beraten, also wirklich vom anderen Stern. Im Juni haben wir das ausgerollt. Dann hat er gesagt, das ist unmöglich. Was ist das? Das ist natürlich ein Verrückter, der Tag und Nacht die Leute treibt. Sag ich, nein, 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 nein. Sag immer, ich habe 3 Brüder, ich kann einmal mehr Nein sagen wie alle anderen. So, und das hat ihn begeistert. Und dann kam natürlich erstmal in der zweiten Ebene, hat er Leute mitgebracht. Dann kam der CTO, der eine ganz andere Qualität auf einmal reingebracht hat. Völlig neue Perspektive in diesem Jahr, im letzten Jahr, im Januar 2025. Und dann war mir klar, dass es einen neuen CFO braucht, weil es kann nicht permanent sozusagen Vertrieb, Unternehmenssteuerung, Finance, alles auf meinem Tisch liegen. Und da habe ich viel Geld investiert in Form von den Gehältern, Beteiligung und sonstiges.
Und würdest du sagen, jetzt im Rückblick hat es sich gelohnt? Also, oder konntest du dir auch Freiheiten dadurch schaffen, um, sage ich mal, an deiner Kreativität und unternehmerischen Struktur da was abzugeben auch letztendlich? Ja?
Das war das größte Learning aus der ersten und zweiten Firma. Das war, wenn ich rückblicken kann, die wertvollste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Zu sagen, ich gehe jetzt hier mit einer signifikanten Summe in Vorleistung, nicht was die Beratung angeht, sondern was diese Menschen angeht. Und du musst verstehen, es ist die Zeit, wo das nicht mehr auf einem Schreibtisch geht. Und das ist die beste Entscheidung. Hätte ich sie in den anderen Unternehmen getroffen, wären die anderen Unternehmen heute viel wertvoller. Ganz definitiv.
Das heißt, du sagst, abgeben, man muss als Unternehmer frühzeitig erkennen, ich muss abgeben und ich bin nicht der, der alles entscheiden kann.
Ich sage immer, und das sage ich auch zu den Vorständen, stellt Leute ein, die besser sind als ihr selbst. Ist es nicht, stellt ihn nicht ein, egal wo. Beim Kaffeekochen, beim Schraube reindrehen, beim Finanzen. Sie müssen etwas besser können als ich. Mein CEO kann einfach besser strukturieren als ich. Und mein CTO ist noch tiefer in AI, in Programmierung und in sonst was drin. Und mein Finance-Mann ist einfach smoother im Umgang mit Investoren, verbindlicher, korrekter, ängstlicher, vorsichtiger als ich.
Wie oft kam die Situation im Vorstand, dass du die overruled hast?
0.
Wirklich, ja?
Und ich sag dir auch, warum. Weil das, was da kommt, das wird diskutiert. Und ich sage, als Unternehmer kannst du 2 Fehler machen. Indem du Kronprinzen schaffst, mein Sohn macht das mal irgendwann. Oder indem du sagst, the best decision is my decision. Die müssen nicht überruled werden, die merken, wenn ich recht habe. Die merken auch, weil ich aus einer anderen Denkweise komme, lass es uns so machen. Und die vertrauen auch. Und ich vertraue ihnen. Ich würde dem nicht reinreden, ob er jetzt den Fertigungsschritt A nach B und B nach C. Wenn ich dort bin und ich ihm sage, ich glaube, wenn du es so rum machst, wäre es schneller und so, sagt er nie, der hat ja keine Ahnung, sagt er, denk drüber nach. Und wenn mein Argument das bessere ist, akzeptiert er das auch. Und das ist vor allem auch umgekehrt.
Und wie gehst du mit Fehlerkultur um? Jetzt nehme an, du hast eine andere Meinung, das Board entscheidet, nee, wir machen gehen links, du willst aber rechts.
Ja.
Und danach hast du recht gehabt. Sagst du dann, ja, im nächsten Board-Meeting, ich hab's gewusst, wären wir meinen Weg gegangen? Oder sagst du da, nee, ich lasse es zu und wir lernen daraus? Oder bist du da recht als Typ ungeduldig und schmierst es nochmal aufs Brot?
Also es muss sein, ist klar. Wir müssen ja auch den Schmerz spüren. Ja. Also wenn der, ich sage immer, wenn der alte Müller halt doch vorher gesagt hat, wie es hinterher kommt, ne, muss man sich es halt auch anhören. Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie mal explodiere und dann da das ist ja auch Blödsinn. Nee. Ich sage immer, unsere Fehlerkultur ist zero fault, weil der Herzchirurg halt kann halt auch keine Fehlerkultur haben. Ne? Aber man muss halt auch nochmal, 95% gehen halt schief. Das ist ja bei denen auch so.
Hättest du dich gerne als Chef, Sascha?
Nein.
Wieso?
Weil ich der schlechteste Angestellte bin. Ich bin der schlechteste Angestellte. Ich bin nicht greifbar, ich bin zu schnell in den Gedanken. Die Leute kommen oft nicht hinterher, ich weiß das. Können meine Gedanken oft gar nicht nachvollziehen. Die C-Level-Leute können das mittlerweile. Es war nicht einfach für sie, aber die haben das verstanden. Die übersetzen auch oft dann in die zweite Ebene. Ich wäre nicht gern mein Chef, mein Angestellter und auch nicht gern mein Chef.
Okay. Du hast auch auf LinkedIn, Execution is key.
Absolut. It's all about execution. Also, genau. Das ist nicht, leider nicht mein Satz, hätte ich gerne.
Nein, ich weiß. Facebook, glaube ich. Ne?
Nee. Nee, Amazon.
Amazon, okay.
It's all about execution.
Was würdest du denn, ist für dich wichtiger, eine Strategie oder die Execution? Ich gehe davon aus, du hast es beantwortet. Ja. Man muss machen, tun.
Absolut. Und dann machst du was falsch, 80% sind richtig, 20% sind falsch. Ich bin viel mehr bei den Amerikanern wie bei den Overthinkern. Das ist alles. Wir haben schon immer gesagt, los geht's, machen, auf, raus jetzt. Jetzt geht's los. Execution.
Wenn wir dir heute einen Stecker ziehen würden hier und du hast null, Konto null, alles null, wärst du davon überzeugt, ich schaff's wieder zurück?
Absolut.
Wieso? Also
warum Netzwerk? Das Underlying, um das ich mich kümmere, würde ich größer wählen. Wahrscheinlich würde ich jetzt mal in Immobilien gehen, weil das Underlying, wenn es groß ist, ist natürlich dadurch, dass meine Ressourcen limitiert sind, in kurzer Zeit der Gewinn recht groß. Das würde ich strategisch anders machen. Also Umkehrschluss, wenn ich 2007 in die Immobilienbranche gegangen wäre und hätte ganz konsequent das gemacht, wie ich auch jetzt ein Unternehmen aufgebaut, glaube ich, wäre ich um ein Vielfaches vermögender wahrscheinlich geworden oder hätte werden können, ganz bestimmt. So würde ich wieder anfangen.
Wie gehst du mit dem Thema, was ich auch noch sehr spannend finde, wenn wir da mal drauf eingehen dürfen, mit dem Thema Work-Life-Balance, gerade hast du auch eine Familie, Kinder, wie geht man damit um, wenn man so ein Pensum fährt? Muss man da öfters mal vorsprechen bei der Frau und um Verständnis bitten oder ist das einfach, man hat es so eingekauft und man muss das einfach so akzeptieren? Ja?
Du, ich bin mal klar in meinen Ansagen vorher. Wenn du bei mir ein Bewerbungsgespräch hast, hatte ich gerade gestern Abend, dann sage ich sehr genau, was die Risiken sind, was ich erwarte. Wenn jemand eine 4-Tage-Woche will oder 38 Stunden, ist er hier einfach fehl am Platz. Und das sage ich im ersten Gespräch. Wenn einer der Meinung ist, er ist hier in der BASF und da läuft alles irgendwie nach Status quo, ist er hier falsch am Platz. Es gibt hier extreme Risiken und im Gegenzug gibt es ein gutes Gehalt und sehr viel Freiheit. Ich verfolge wenig Leute so auf Instagram, ehrlicherweise, aber diesen Andreas Herb, den finde ich schon irgendwie lustig. Er ist auch so ein typischer Unternehmer. Ne? Der redet ja immer so im Work-Life-Blending. Ne? Also in meiner Welt, wenn du viel erreichen willst und ich habe es noch nicht geschafft, es anders zu machen, musst du viel investieren. Weiß meine Familie und es ist auch key. Ich sage immer, davon können wir auch wirklich gut unsere Rechnungen bezahlen und leben und dies und jenes machen. Jetzt können wir uns entscheiden, einfach viel weniger davon zu haben, dann haben wir auch viel mehr Zeit, aber am Ende des Tages ist die harte Kehrseite der Medaille. Du hast einfach viel weniger Zeit für deine Familie und ja, das nehme ich bewusst in Kauf. Das macht meistens keinen Spaß, weil du ja immer zwischen Baum und Borke bist. Du hältst dich ja sozusagen auf der einen Seite ist es nicht genug, weil du könntest eigentlich jetzt auch noch mal heute Abend mit dem und dem essen gehen und das machen. Ne? Und auf der anderen Seite haben meine Kinder natürlich am Ende auch irgendwie und meine Frau dann irgendwie auch die Idee, dass man was zusammen machen könnte. Da war ich früher noch viel brutaler. Ich glaube, das hat sich aufgeweicht. Ja? Also so Planning, würde ich sagen. Habe zum Beispiel lustigerweise zwischen Weihnachten und in der ersten Woche im Januar nicht ein Telefonat geführt.
Also, da wäre ich gern dabei gewesen.
Also, kann, gibt Zeugen. gab es so auch noch nicht. Ist das Ergebnis, dass die Vorstände jetzt 12 Monate arbeiten, denn über Weihnachten durch die Kälteperiode hatten wir natürlich 600 verschiedene Meldungen, dass Heizungen hier ein Problem haben und dort, weil wir haben ja nicht nur unsere eigenen Wärmepumpen, sondern davor übernehmen wir auch alte Heizungen. Und die sind natürlich teilweise schon auch in einem echt schwierigen Zustand.
Aber könntest du dich dran gewöhnen?
Ich will mich daran nicht gewöhnen. Ob ich es kann, weiß ich nicht.
Aber das find ich also es fehlt schon was dann irgendwie, ne? Also ja. Von so von 100% auf null wäre blöd.
Nein,
das ist... Aber ich finde, es ist mal selbst reflektiert, so wie du gesagt hast, wenn ich da bohren darf, klar, bewusst, ja?
Gerne, ja.
Dann finde ich, Karriere oder Unternehmertum ist, aus meiner Sicht gehört ein großer Teil Egoismus dazu.
Ist so.
Weil du hast vorhin gesagt, man kann nur ein Schnitzel essen am Tag, vielleicht auch zwei und eine gute Flasche Wein. Auch da, du könntest es ja anders haben. Du hättest ja schon früher, wie du sagst, vor 10 Jahren aufhören können, jetzt sagen können, okay, ich bin jetzt Fulltime-Daddy, investiere ein bisschen, arbeite 10 Stunden die Woche, jetzt mal ganz überspitzt. Mhm. Und dann wird es auch für Schnitzel reichen und ein Glas Wein. Deswegen frage ich mich immer, auch ich selbst, ne, ob man sich selbst nicht das vormacht und sagt, ich muss dieses Pensum, ja, gerade in Frankfurt, wo wir leben, gibt es ja die Bubble. In dem Gegend, wo wir wohnen, da gibt es ein hohes Durchschnittseinkommen sicherlich. Ja. Und dann siehst du immer den einen oder anderen, ja, mein Partner ist jetzt, arbeitet 80 Stunden die Woche, um halt so zu leben. Und dann sage ich immer, ob das nicht relativ naiv ist, ob man theoretisch auf 40 arbeiten könnte, dann wird es auch reichen. Das ist immer mehr, mehr, mehr. Und wo ist das Ende, weißt du? Weil man ist ja schon getrieben, wie du sagst, man arbeitet natürlich für Geld. Und ich glaube, dass jeder von uns, ich glaube, wir sind ähnlich von der DNA im gewissen Maße, auch das braucht, also diesen gewissen Druck, den Erfolg. Und da geht es nicht darum, verdiene ich jetzt 1 Euro mehr, 1 Euro weniger, sondern ich möchte gebraucht werden. Deswegen sagt man ja oft, das hatten wir auch in einem Podcast mit dem Andi, Personal Trainer, der sagt, dass viele Unternehmer, die aufhören, die gehen zugrund.
Klar.
Die bauen so stark ab.
Naja, aber ich glaube halt einfach, das ist auch, wie ich vorhin mal gesagt habe, eine gewisse Sucht. Ne? Also haben wir ja selber, auch wenn wir wieder neue Kunden generieren, akquirieren und es kommt einer auf uns zu und sagt, hey, ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Oder jetzt auch wie im Immobilienbereich, wenn du ein schönes Objekt eingekauft hast, schön saniert, geteilt, verkauft hast und hast da eine ordentliche Summe stehen und denkst dir, ey, es funktioniert ja wirklich. Ne? Mhm. Weil also man überlegt sich ja die verrücktesten Gedanken im Kopf, warum es nicht funktionieren soll. Aber wenn man sich dann selber beweist, es funktioniert, dann hat man ja auch eine gewisse Erfolgssucht. Also deswegen hatte ich das eingangs mit so ein bisschen eine Sucht beschrieben, ne? Dass man sagt, okay, es funktioniert ja wirklich. Oder wie jetzt bei ihm, immer wieder Geld benötigt. Und da kommen ja wirklich Leute, die glauben da auch dran.
Aber der Punkt ist, den ich hier machen wollte, ist, lügt man sich nicht selbst in die Tasche und sagt, ich muss so arbeiten, dieses Pensum, um das Ganze mir zu leisten. Sondern da, glaube ich, muss man ehrlich zu sich selbst sein und sagen, nee, muss ich nicht. Ich bin halt da in gewissem Maße egoistisch und sage, ich lebe davon, ich liebe meine Familie, unabhängig davon, brauche ich genauso das andere.
Das ja, aber das ist ja trotzdem wie eine Sucht.
100% habt ihr recht. Und wer was anderes sagt, der lügt.
Ja.
Und da bin ich auch ganz klar.
Ja.
Zu gewinnen ist die Sucht.
Genau.
Weil da draußen irgendeiner, auch wenn er dies nicht sagt, weiß, scheiße, der Müller, der war besser als ich.
Ja.
Genau dafür machen wir es.
Ja.
So. Und das hat, was ich nicht bin, ist, wenn ich mir so den Kollegen Wirt angucke, ne? Das wird nie passieren. Also, dass ich mit 82 dann da reinstiefel, also da habe ich auch schon eine klare
Megatyp,
Sicht.
Ne? Also
super.
Megatyp.
Also, kann man ja gar nicht anders sagen.
Ja.
Ne? Was ist seine Passion? Vertrieb.
Ja.
Ist so.
Ja, aber vielleicht ist er auch, sage ich mal, in so einem gehobenen Alter und auch noch so fit. Ne? Also, wenn man mal anhört und so, ist er auch in verschiedenen Podcasts, vielleicht auch mal bei uns. Und er ist ja schon sehr klar und fit und man muss sagen, das kommt vielleicht auch davon. Ne?
Also, es ist absolut,
wenn er sich vielleicht vor 20 Jahren zur Ruhe gesetzt hat, auf dem Golfplatz gewesen wäre, wäre vielleicht schon lange umgefallen.
Aber das ist eine Entscheidung, die musst du für dich selbst einfach treffen. Ne? Die habe ich für mich getroffen und da bin ich vollkommen klar. Ne? Da bin ich auch wirklich klar. Ich versuche mich hier im Unternehmen völlig abdingbar zu machen. Mich braucht es hier nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht da bin, aber genau das ist mein Ziel. Und wenn ich dieses Ziel erreicht habe, also es ist nicht gebraucht werden, das interessiert mich nicht. Ob die mich brauchen oder nicht, das ist, darum kommt es mir nicht an. Mein Kick, Sucht, liegt im Gewinnen, im Erfolg, im nächsten Auftrag, in der nächsten Refinanzierung. Daher kommt der Spaß und meine Leidenschaft, meine Passion. Das ist es.
Was würdest du denn jetzt dem jüngeren Sascha Müller oder unseren jüngeren Zuhörern oder auch ältere, aber die Leute, die sich halt mit dem Gedanken auseinandersetzen, ich habe eine Vision, ich habe eine Idee, ich möchte mich damit selbstständig machen, ich möchte raus, ich möchte einen Micha machen, ich möchte aus dem Konzern raus und möchte mich selbstständig machen. Was würdest du denen raten?
Machen. Denen würde ich sagen, machen. Wir haben die Tendenz da oft zu overthinken. Ich würde ihm aber auch raten, gewisse Risiken, die ich früher eingegangen bin, die waren nicht notwendig. Also es gibt schon eine Schwelle, die nicht überschritten werden sollte. Und das ist anders wie früher. Wenn man sich so Elon Musk-Typen anguckt, die wirklich all in gegangen sind, mehrfach in ihrem Leben, bin ich auch, wirklich. Das wäre heute zu riskant im Sinne dessen, dass andere zu schnell durch AI und so weiter dich kopieren können. Das war früher einfach nicht der Fall. Das ist eine neue Situation. Und das würde ich meinem jüngeren Ich als Rat mitgeben. Durch diese neue Situation muss man im Risikoeinsatz etwas vorsichtiger sein. Also zum Beispiel Bürgschaften. Ne?
Ja, ja.
Private Bürgschaften.
Ja, ja.
Hört auf mit privaten Bürgschaften. Das war mein ganz klarer Rat. Und wenn einer kommt, hier hast du eine Million, aber ich brauche eine private Bürgschaft, schick ihn weg. Such eine andere Lösung.
Sehr schön. Also wir hätten noch, ich würde mal sagen, 100 Fragen gefühlt an dich. Sind jetzt schon am Ende unserer Zeit sozusagen, also jetzt nicht unserer Zeit, sondern vom Podcast, also hoffentlich nicht. Die allerletzte Frage, was war die unvernünftigste Entscheidung, mal beruflich gesehen, die du je getroffen hast?
Geld in Marketing zu stecken, ohne zu wissen, wie Marketing funktioniert.
Also, okay. Sehr gut. Dann vielen Dank, Sascha. Es war herrlich hier. Ich hoffe, wir machen eine Fortsetzung.
Gerne.
Und wir freuen uns auf die nächste gemeinsame Zeit und das nächste Fläschchen Wein.
Ja, Fragen haben wir genug noch. Also vielleicht machen wir mal einen Teil 2. Also ich fand es auch ultra spannend und vielen Dank, dass wir da sein durften in diesem wunderschönen Anwesen. Ich als immobilienaffiner Mensch finde es hier sensationell. Ich komme öfter.
Sehr gern.
Bis bald.
Bis dann. Ciao. Dankeschön.
Ciao.